Prozessautomatisierung ist nicht der erste Schritt, sondern der letzte. Technologie würde schon den passenden Rahmen geben, aber die Ursache des Problems liegt eigentlich beim Menschen. Anfangen ist wichtiger, als alles tot zu denken.
Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, ich bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Christoph Bacher bei mir zu Gast. Der Christoph ist Gründer und Host vom Podcast State of Process Automation. Christoph, herzlich willkommen.
Stefano, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wie man jetzt so schön hört, bin ich auf Hochdeutsch geswitcht. Christoph, wieso sprechen wir nicht auf Schweizerdeutsch, sondern auf Hochdeutsch?
Ja, ich glaube, wir zwei sprechen auf Hochdeutsch, aber wenn Personen aus Deutschland das hören, werden sie sicher dann Zweifel oder Kritik haben. Aber egal, ich komme aus Österreich, Christoph Bacher mein Name, so wie du gesagt hast. Und da ich aus Österreich komme, kann ich natürlich leider kein Schweizerdeutsch. Aber ich fand schon richtig gut deine Einleitung und freue mich natürlich aufs Gespräch.
Dankeschön, Christoph, ganz genau. Heute sprechen wir ja über das Thema Automatisierung bzw. Prozesse, Geschäftsprozesse. Kannst du uns für den Kontext ein bisschen erklären oder aufschlüsseln, was ist eigentlich ein Prozess oder wie ist die Definition eines Prozesses?
Ich würde vielleicht ein bisschen höher anfangen, weil die erste Frage ist ja, die sich viele Unternehmen stellen, warum ist das Thema überhaupt relevant für mich? Oder warum sollte ich mich mit dem Thema Prozesse oder mit dem Thema Prozessautomatisierung überhaupt auseinandersetzen? Da würde ich mal beginnen. Und wenn wir uns in die Lage eines Geschäftsführers zum Beispiel reinversetzen, da stellt er sich ja vor allem die Frage, wie kann ich die Ressourcen, die ich habe, so effizient und effektiv wie möglich einsetzen? Und genau bei dieser Frage folgt eigentlich die nächste Frage, wie gelingt mir das? Und da sind wir schon beim Thema Prozesse. Weil wenn ich einen genau definierten Prozess habe, kann ich die Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, bestmöglich einsetzen und der Output, der am Ende rauspurzelt, der zahlt auf meine strategischen Ziele ein. Das ist so die erste Frage, warum überhaupt das Thema Prozesse oder Prozessautomatisierung so relevant ist. Und ich sage es ja auch immer speziell bei Prozessautomatisierung ganz einfach. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie eine Automatisierung abläuft. Aber ich nehme immer gern so ein Bild, das auch vielleicht mittlerweile viele kennen. Ich habe selbst einen Garten und davor habe ich immer manuell den Rasen gemäht. Und mittlerweile habe ich aber einmal ein bisschen Zeit investiert, bin den Rasen abgegangen, um quasi ein paar Kabel zu verlegen. Und jetzt fährt genau in diesen Rahmen ein Rasenroboter und ich kann daneben auf der Liege sitzen und einfach zuschauen, wie die Arbeit erledigt wird. Und genau so kann man sich das vorstellen, wie ein manueller Prozess dann eben automatisiert wird.
Ja, ganz schön erklärt mit dem Beispiel des Rasenmähers, ganz genau. Jetzt, wie finde ich überhaupt heraus, wie dann ein Prozess automatisiert werden kann? Weil vielleicht ist so der erste Schritt, ich muss mir zuerst einmal bewusst sein, wie der Prozess überhaupt heute aussieht, den ich heute ausführe. Oder was gibt es hier für Möglichkeiten?
Das ist genau schon der richtige Gedanke. Weil Prozessautomatisierung ist nicht der erste Schritt, sondern der letzte. Und der erste Schritt ist eben, dass ich mal hinterfrage, wie ist denn überhaupt der aktuelle Prozess? Das heißt, ich spreche mit den Personen aus den Fachbereichen, um genau zu verstehen, wie läuft denn aktuell der Prozess ab? Es gibt Unternehmen, die haben ihre Prozesse ganz genau dokumentiert. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben ihre Prozesse nicht dokumentiert. Und speziell bei denen muss ich noch mehr und noch intensiver, noch ausführlicher mit den Personen aus den Fachbereichen sprechen, um ein Bild zu bekommen, was ist denn überhaupt ein Prozess bei euch und was macht ihr denn da ganz genau? Weil wenn wir jetzt über das Thema, bleiben wir zum Beispiel in der Buchhaltung, wenn wir darüber sprechen, wie wird eine Rechnung verbucht oder wie wird auch eine Rechnung, die gerade von einem Lieferanten zum Beispiel reingekommen ist, wie wird die im System erfasst? dann machen das vielleicht drei Buchhalter und Buchhalterinnen komplett anders und jeder hat seinen eigenen Weg. Und wenn es dann darum geht, dass ich eigentlich diesen Prozess automatisieren möchte, muss ich mal im nächsten Schritt dann herausfinden, was ist denn der beste Weg? Was ist der Weg, der am schnellsten geht, der dazu führt, dass die Daten dann am Ende im System wirklich immer richtig erfasst sind? Und dann kann ich drüber nachdenken, wenn ich den Prozess verstehe, wenn ich ihn optimiert habe, wenn ich ihn standardisiert habe, ist Automatisierung die Lösung für dieses Problem? Oder muss ich vielleicht irgendwas anderes lösen? Weil es könnte ja auch sein, wenn ich sage, okay, Lieferanten, bitte sendet mir die Rechnung nicht mehr als PDF oder nicht mehr per Post, sondern in einem anderen speziellen Format, dass es dann möglich ist, dass die Rechnung komplett automatisiert erfasst wird. Und dann würde ja schon wieder der Teil davor, dass es manuell erfasst werden muss, würde ja komplett wegfallen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man den Prozess als erstes hinterfragt, um dann zu wissen, was ist eigentlich die passende Lösung. Und wenn wir beim Thema Prozessautomatisierung sind, kann es sein, dass es eh schon mit der Software möglich ist, die aktuell im Haus ist. Das heißt, man sollte sich immer erster auch die Frage stellen, ist es möglich mit der Software, die wir schon haben, dass wir den Prozess automatisieren? Wenn da die Antwort nein ist, dann kann ich drüber nachdenken, okay, mit welcher Technologie kann ich das lösen?
Also ganz essentiell, und man sieht mich hier nicht, aber ich nicke mit dem Kopf, weil ich stimme dir zu 100% zu, Christoph. Und zwar, wenn man bestehende, und ich bin wirklich ein Fan davon, dass man die bestehende Tool-Landschaft analysiert und schaut, gibt es Möglichkeiten, wie du gesagt hast, um diesen Prozess zu automatisieren mit der bestehenden Tool-Landschaft, die ich habe. Wenn ich das nicht habe, erst dann schaue ich für ein anderes Tool, also Nutzen vor Technologie, auch in diesem Falle immer, weil der Nutzen, der muss erkennbar sein. Mhm. Und man führt nicht einfach eine Technologie ein, damit man sie eingeführt hat und niemand benutzt sie, weil das wäre dann alles andere als Automatisierung, sondern wir finden ja immer Auswege oder Umwege, um etwas nicht so zu machen, wie eigentlich der Prozess das vorgibt.
Ja, absolut. Und ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber es gibt ja auch zum Beispiel eine Prozentzahl, die sagt, wie viele Features eigentlich von einem typischen iPhone-Nutzer vom iPhone genutzt wird. Und das ist ganz, ganz wenig, weil die meisten nutzen das iPhone, sie haben einen Kalender, sie nutzen vielleicht die E-Mails, Fotofunktion, Videofunktion und noch ein paar andere, aber es hätte ja eigentlich viel mehr. Aber man befasst sich gar nicht damit, weil ich es jetzt gerade nicht brauche. Und genauso ist es auch oft im Softwareumfeld. Ich habe irgendwann mal eine Software eingeführt, vielleicht hat sich die Software auch mittlerweile weiterentwickelt und deswegen macht es ja absolut Sinn, wenn ich sage, okay, ich habe eine Software vor 2-3 Jahren vielleicht eingekauft, und damals hat alles gut funktioniert, wir sind auch eigentlich zufrieden, aber ist es eigentlich möglich, das, was wir jetzt vorhaben, noch zusätzlich mit der aktuellen Software abzuwickeln? Wenn ja, super, let's do it. Wenn nein, dann kann man drüber nachdenken.
Genau, und zuerst muss ich ja überhaupt wissen, was diese Software alles kann.
Ja.
Also das ist ja der erste Schritt auch, oder ich muss wissen, hat sich in der Zwischenzeit, seit der Einführung bis heute, sind wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Jahre vergangen oder ist eine gewisse Zeit vergangen, ja, hat sich in dieser Zwischenzeit, hat es neue Features gegeben, sind neue Tools oder Schnittstellen möglich, was früher nicht war. Und für das muss ich zuerst mal wissen, ja, was ist überhaupt, wie sieht die Situation überhaupt aus von dieser Software? Absolut, ja.
Darf man natürlich jetzt nicht darunter verstehen, weil ich habe nur so gedacht, okay, jetzt könnte vielleicht die eine oder andere Person sagen, okay, ich habe eh alles Legacy-Systeme, das heißt, ich brauche eigentlich nichts verändern. Das ist der falsche Gedanke, weil Legacy-Systeme haben ja oft den Nachteil, dass sie vielleicht mit modernen anderen Systemen gar nicht sprechen können, weil sie so stark veraltet sind. Und man wird natürlich genau da dann draufkommen, okay, das System ist eigentlich schon extrem alt und nicht mehr modern. Wir müssen da das komplette System erneuern. Aber trotzdem nochmal der Hinweis, dass man definitiv nicht drüber nachdenken sollte, okay, Legacy-Systeme ist eigentlich eh ganz okay, sondern immer auch im Hinterkopf behalten, was habe ich denn zusätzlich zukünftig noch vor? Und wenn ich die Frage auch mir stelle, dann weiß ich ganz genau, komme ich mit der aktuellen Software, die bei mir im Haus ist, überhaupt so weit?
Und aus der Erfahrung und aus der Praxis heraus habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass auch wenn man bestehende Systeme hat, diese nicht immer oder nicht vollumfänglich nachgeführt wurden. Und hier spreche ich vor allem die Daten an, also den Inhalt. Also ich nehmen wir ein ERP-System, dort sollten gewisse Stammdaten hinterlegt sein. Also hier gleich ein Beispiel, wenn ich im Dienstleistungssegment eine Elektroinstallationsfirma, jetzt einfach mal ein Beispiel, Elektroinstallationsfirma, die hat gewisse Stundenansätze und diese Stundenansätze sind zum Beispiel nicht aufgeschlüsselt hinterlegt im ERP-System, sodass die Sollkosten oder beziehungsweise die Betriebskosten quasi definiert sind. So kann ich auch keine Auswertung machen eines Projektes oder eines Auftrages. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, die ganze Thematik, um zuerst einmal eigentlich den Schritt in die Automatisierung machen zu müssen, müssen die Systeme so gepflegt und verwaltet werden, sage ich jetzt mal so, dass man überhaupt diesen Schritt machen kann. Und oftmals in der Praxis scheitert es auch an dieser Thematik. Die Datenkonsistenz ist nicht immer so, wie es erwünscht ist, sage ich jetzt mal so.
Stimme ich dir komplett zu. Und du hast ja auch das Problem, was du gerade beschrieben hast, das zeigt ja auch wieder sehr schön, dass das Problem nicht durch die Technologie entstanden ist, sondern die Technologie würde schon den passenden Rahmen geben. Aber das Problem oder die Ursache des Problems liegt eigentlich beim Menschen, weil entweder er nicht richtig geschult worden ist, wie er die Daten dokumentieren sollte, oder er keinen Anreiz hat, oder noch nicht verstanden hat, warum er es tun sollte. Und genau das führt dann zum Problem und das führt dann auch zu Folgeproblemen.
Ja, genau. Und das ist eines der ersten Schritte, die man auch machen muss. Natürlich, du hast ja gesagt, den Ist-Prozess verstehen, dann der Soll-Prozess in dem Sinne gestalten und erst dann fängt man an zu implementieren, sofern es eine automatisierte Implementierung gibt. Das ist ja nicht überall und immer der Fall.
Absolut. Vielleicht noch ein anderer Gedanke zum Thema Ist-Prozesse. Gibt aber auch natürlich andere Ansätze. Ich habe vor kurzem mit Andreas Schmelzer gesprochen. Er ist Head of Digital Transformation bei Porsche. Und er sagt zum Beispiel, dass er gerne auf die unterschiedlichen Fachbereiche zugeht und komplett völlig losgelöst vom Ist-Prozess gleich über den Soll-Prozess spricht. Weil er möchte nur darüber sprechen, wie der Prozess sein sollte und weniger darüber, wie er jetzt gerade ist. Und so sind die Personen auch oft freier, indem dass sie darüber nachdenken können, was ist denn eigentlich ein guter Prozess? Was ist denn die Art und Weise, wie der Prozess abgewickelt werden kann, dass am Ende das Ergebnis rauskommt, das ich gerne hätte. Und das hilft einfach, dass man frei ist und nicht immer denkt, ja okay, jetzt habe ich diesen Ist-Prozess und eigentlich wäre es gut, wenn der ein bisschen besser ist. Und an der Schraube könnte ich auch noch drehen. Nein, er sagt zum Beispiel, wir sprechen darüber, wie es sein sollte. Und wenn wir das gemeinsam definiert haben, schauen wir uns an, wie man vom Ist zum Soll kommt.
Ich möchte hier ein anderes Beispiel nehmen, weil Porsche ist ein Riesenkonzern und dort kann man verschiedene Aufgaben und Kompetenzen auf verschiedene Personen abwickeln. Nehmen wir mal einen kleineren Betrieb, der hat 10 Personen, ist Inhaber geführt und der Inhaber ist grundsätzlich zu 80% verantwortlich oder in diesem Prozess verwickelt oder involviert. Und jetzt erkennt man, ja, irgendwie muss er eigentlich Zeit haben für strategische Arbeit, aber er ist in diesem Projekt oder beziehungsweise Prozess nochmals so involviert, dass er gar keine Zeit hat. Jetzt, wie kann man einen Sollprozess definieren, weil hier geht es ja nicht nur um Automatisierung. Klar, vielleicht kann man gewisse Teile automatisieren oder mit Technologie unterstützen, aber vielleicht ist es auch eine organisatorische Angelegenheit in diesem Sinne. Also das geht über die ganze Automatisierung hinaus. Wie ist aus deiner Sicht eine solche Vorgehensweise abzuwickeln? Der Ist-Prozess ist beschrieben, der Soll-Prozess weiß man nicht, wie dieser ausschauen kann, weil der Inhaber, ja, er ist zu 80% involviert.
Ja, also was schon mal sehr gut ist, ist, dass der Geschäftsführer scheinbar weiß, dass es wichtig ist, dass man sich mit dem Thema befasst. Das ist schon mal gut, das heißt, da kann man Haken
machen. Das Bewusstsein, genau.
Der nächste Punkt ist dann die Frage, der Geschäftsführer wird wahrscheinlich nicht selber den Prozess am Ende automatisieren wollen, sondern er wird entweder eine IT-Abteilung haben, in dem im kleinen mittelständischen Unternehmen, also kommt jetzt darauf an, wie groß das Unternehmen wirklich ist. Es gibt ja auch mittelständische Unternehmen, die ein ganz kleines Center of Excellence haben, sprich eine Abteilung, die sich mit dem Thema Prozessautomatisierung auseinandersetzt. Das können ja auch oft schon 1, 2, 3 Personen zum Beispiel sein. Es gibt natürlich noch kleinere Unternehmen, wo das ganze Thema dann nochmal in der IT aufgehängt ist. Und natürlich muss man sich da die Frage stellen, wie viel Zeit hat jetzt dann die IT-Abteilung, um sich auch noch mit diesem Thema zu befassen? Und der dritte Weg ist, ich hole mir einen Dienstleister, der darauf spezialisiert ist, und ich kaufe mir die Ressourcen ein. Aber die fachliche Seite, die kann ich nicht auslagern. Weil auch ein kleines Unternehmen, ein mittelgroßes Unternehmen hat üblicherweise so die üblichen Abteilungen wie, bleiben wir beim Thema Finanzabteilung. In jedem Unternehmen gibt es eine Finanzabteilung. Bei meinen sind es 2 Leute, beim anderen sind es 50 Leute und so weiter. Und natürlich muss ich genau mit diesen Personen sprechen. Das kann jetzt der Geschäftsführer direkt mit der Person und zum Beispiel einen IT-Dienstleister sein, dass man sagt, okay, setzen wir uns mal zusammen und sprechen wir darüber, wie der Prozess ausschauen sollte. Der Vorteil ist ja, bei einem kleinen Unternehmen, dass es eben nur so wenige Personen gibt und dass ich mit einem kleinen Kreis direkt darüber sprechen kann, wie der Prozess am Ende aussieht. Der Nachteil bei einem größeren Unternehmen ist, dass ich viel mehr Personen habe, die auch mitsprechen müssen, mitsprechen wollen, und das kann das Ganze natürlich noch in die Länge ziehen, dass ich sage, okay, ich muss mal mit den unterschiedlichsten Personen sprechen, die da alle involviert sein müssen, dass ich dann überhaupt darüber nachdenken kann, wie am Ende dann der Prozess aussieht. Das heißt, ich würde klar einen Vorteil sehen bei kleinen, mittelgroßen Unternehmen, weil die sehr schnell vorankommen können, wenn sie für sich auch klar machen, kaufen wir die Ressourcen ein, nutzen wir die eigenen Ressourcen, und wer muss von der fachlichen Seite dabei sein, ist der Geschäftsführer überzeugt, dass das ein wichtiges Thema ist. Und genau mit dieser Kombination kann man super schnell vorankommen.
Also deiner Meinung nach ist auch die Involvierung des Personals, und das ist nicht nur in dem Sinne Finanzen oder HR, sondern auch das operative Personal, je nach Prozess, notwendig, damit man auch verschiedene Perspektiven erhält und so quasi den Soll-Prozess gestalten kann. Hm?
Absolut, weil genau diese Personen machen es ja tagtäglich. Ja. Und genau diese Personen wissen, welche Besonderheiten es gibt oder was ein guter Prozess, ein gut fachlicher Prozess ist. Und man kann dir das auch dann trennen zwischen, okay, die wissen jetzt, was fachlich gut ist, und eine andere Person weiß dann, wie man das mit IT-Systemen, Software abbilden kann. Und so kommt man dann auf einen gemeinsamen Nenner, und so sind dann alle glücklich und man hat ein gutes Ergebnis am Ende.
Genau, und der Geschäftsführer ist entlastet. Ist entlastet, weil er Zeit hat für strategische Themen. Und ja, die ganze Automatisierung und Digitalisierung, beziehungsweise Stichwort digitale Transformation, ist ja ein strategisches Thema.
Absolut. Und ich spreche auch mit vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, und bleiben wir gerne, dass die Story so einen roten Faden hat beim Thema Finanzabteilung. Es gibt sehr viele Personen, die oft sehr lange arbeiten, weil die Fachabteilung an sich unterbesetzt ist, und dann müssen die Überstunden machen, um zum Beispiel Rechnungen zu verbuchen und abzutippen, etc. etc. Und genau das kann man ja durch Automatisierung schon mal lösen, dass man sagt, okay, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt Mitarbeiter direkt abbaue, es geht darum, dass ich meine Mitarbeiter entlaste und sich dann auf die Themen in der Finanzabteilung zum Beispiel konzentrieren können, die eigentlich für das Unternehmen viel wertvoller sind.
Kannst du hier ein Beispiel nennen, damit man auch vielleicht aus der Praxis heraus ein Verständnis erhält? Einerseits Buchungen von Rechnungen, ja, okay, aber gibt es noch andere aus deiner Erfahrung heraus?
Absolut, also bleiben wir zum Beispiel bei diesem Beispiel. Ich glaube, heutzutage Thema Dokumente erfassen, das ist mal etwas, was extrem zeitaufwendig ist, was aber gleichzeitig super wichtig ist, weil Dokumente kommen schließlich von außen oft in ein Unternehmen rein und sind super wertvoll, weil genau da verstecken sich unterschiedliche Informationen, die dann irgendwie weiterverarbeitet werden. Und nehmen wir zum Beispiel ein Logistikunternehmen, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich da eine kleine Spedition und die hat zum Beispiel unterschiedlichste Lieferscheine, weil ein LKW fährt von Berlin nach Stockholm und da entsteht schon ein Lieferschein. Und der Lieferschein muss normalerweise dann an den Disponenten geschickt werden und der Disponent erfasst dann diesen Lieferschein und wenn er erfasst wird, dann wird die Bezahlung für den Fahrer ausgelöst und dann wird auch die Bezahlung wieder für ihren Kunden ausgelöst. Und genau das kann man zum Beispiel automatisieren. Anderes Beispiel eben, die Rechnungen, dass wir das nur komplett machen, kommt eine Rechnung rein, sitzt üblicherweise ein Buchhalter da und tippt die ganze Rechnung von einem Bildschirm in einen anderen Bildschirm ein, ins System. Und auch das ist zum Beispiel super essentiell, dass die Daten im System dann wieder stimmen und mit den Bestellungen übereinstimmen. Aber auch das ist heutzutage ganz locker möglich. Und da sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, egal welches Unternehmen, aber wo sind die Prozesse, die sehr häufig vorkommen und die so gut wie ähnlich oder gleich im besten Fall immer abgewickelt werden, wie zum Beispiel eben das Thema Rechnungen. Und genau diese Prozesse picke ich mir raus, weil die haben Potenzial, automatisiert zu werden. Und das ist natürlich dann wieder von Branche zu Branche unterschiedlich. Könnte auch sein, wenn ich vielleicht einen Online-Shop habe und extrem viele Kunden, dann könnte ein super einfacher Prozess sein, dass man sagt, ein Kunde hat sein Passwort vergessen und es sitzt kein Mitarbeiter da, sondern es kann automatisiert zurückgestellt werden. Oder hat irgendwie eine Frage zu einer Rechnung und normalerweise sitzt ein Mitarbeiter da und beantwortet diese Fragen. Auch das könnte zum Beispiel eben automatisiert werden. Und da sind wir genau wieder beim Thema, was ist jetzt gleich bei den unterschiedlichen Prozessen? Sie kommen häufig vor und sie sind immer ähnlich.
Ja, genau. Also hier geht es eigentlich um gewisse Routinenarbeiten, die du hier ansprichst. Und wenn man hier also wenn ich an Routinenarbeit denke, dann kommt mir die heutige Technologie im Sinne künstliche Intelligenz, die viele solche Arbeiten ablösen kann. Aber dieses Fass möchten wir jetzt nicht aufmachen, sondern wir halten uns an den roten Faden Automatisierung von Geschäftsprozessen. Und wenn du von diesen Rechnungen sprichst, sprichst du von einem Dokumentmanagementsystem, also System, oder gibt es noch andere Tools, die du jetzt hier vorschlagen könntest?
Also es gibt sehr, sehr viele Tools natürlich. Und wir kommen, wenn wir über Tools sprechen, kommen wir eigentlich wieder zur Frage, was ist im Unternehmen schon vorhanden? Weil viele Dokumentenmanagementsysteme haben ja dann oft schon eine Komponente mit quasi Texterkennung, dass man am Anfang die Rechnung in das Dokumentenmanagementsystem einspielt und die Rechnung automatisch ausgelesen wird, zum Beispiel. Wenn das Dokumentenmanagementsystem diese Komponente nicht hat, kann man natürlich eine andere Komponente von irgendeinem anderen Anbieter zum Beispiel dazu stoppeln. Das heißt, das ist die Frage, was ist im Unternehmen vorhanden? Aber grundsätzlich, wo viele damit arbeiten, ist natürlich auch das Thema Robotic Process Automation, sprich einen Software-Roboter zu haben. Da ist natürlich auch wieder der Punkt, dass Software-Roboter vor allem dafür geeignet sind, einen Prozess zu automatisieren, der immer gleich ist. Aber auch das ist zum Beispiel ich übertrage irgendwie Daten von einem System ins andere. Wir haben davor über Legacy-Systeme gesprochen. Manchmal ist es super aufwendig, eine Schnittstelle zu bauen oder gar nicht möglich. Und genau da kommt dann zum Beispiel ein Software-Roboter ins Spiel, weil er sagt, okay, gut, ich kann genauso mit dem Bildschirm, mit dem System interagieren wie ein Mitarbeiter. Und ihr müsst von diesem alten System in das neue System Daten übertragen. Und das übernehme ich als Software-Roboter gerne für euch. Und ich trage da einfach zum Beispiel die Kundendaten von irgendeinem uralten ERP-System ins neue CRM-System vielleicht. Die Schnittstelle ist nicht möglich. Ich übertrage aber alles und die Mitarbeiter können aus dem Verkauf dann ganz normal mit dem CRM-Tool, mit dem modernen arbeiten. Also es gibt da wirklich unterschiedlichste Tools. Es gibt natürlich auch dann Integrationsplattformen, wo viel Automatisierung möglich ist. Es gibt verschiedene Workflow-Automation-Tools. Aber die wichtige Frage ist immer, was ist genau das Problem? Wie ist die ganze IT-Infrastruktur aufgebaut? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich da entweder die Ressourcen ins Unternehmen reinholt, sprich intern aufbaut oder da mit den Experten zusammenarbeitet. Weil wenn man jetzt nicht täglich in diesem Thema drinnen ist und sich damit beschäftigt, dann fällt es einem sehr, sehr schwer, da mit dieser schnellen Entwicklung wirklich mithalten zu können. Und deswegen muss man sich da einfach einen Experten reinholen, dass der dann erklärt und zeigt, okay, verstehe ich, das sind die Möglichkeiten.
Absolut, ja. Also wenn man zwei verschiedene Systeme hat, kann man mit Robot Process Automation eigentlich sehr vieles bewirken und zumindest einen gewissen Automatismus implementieren oder hineinbringen. Leider ist auch hier die Erfahrung aus der Front, aus dem Alltag, dass ja diese Branchensoftware, die oftmals im Einsatz sind, eben leider keine Schnittstelle anbieten. Und da muss ich heute sagen, also das ist für mich wirklich fraglich zum Teil oder teilweise, dass man keine Offenheit gegenüber Drittanbieter eigentlich anbieten kann oder anbietet, oder? Das verstehe ich nicht, aber das ist rein rational, genau.
Es ist ja, also ich würde sagen, wenn ein Kernsystem, also wenn es irgendwo ein Randsystem ist, wo zwei Leute damit arbeiten und eigentlich werden keine Daten von A nach B geschoben oder müssen irgendwie in das System reinkommen, dann wird es wahrscheinlich egal sein. Aber wenn wir über ein Kernsystem sprechen, wo viele unterschiedliche Personen auch damit arbeiten, dann ist es wahrscheinlich heutzutage schon ein No-Go, dass man ein System hat, das keine Schnittstellen zu anderen Systemen anbietet, weil genau das ist ja heutzutage wichtiger als je zuvor, dass die IT-Landschaft ganz eng verzahnt ist und dass man Daten eben von A nach B bringen kann, weil auch so oder auch nur so kann man dann auch zukünftig das Potenzial, wenn wir, weil du es angesprochen hast, wenn wir über das Thema KI sprechen, dann kann man wirklich die Potenziale ausschöpfen. Aber wenn man jetzt da unterschiedlichste Systeme haben, die nicht miteinander sprechen, wird es schwer.
Ja, vor allem, dann spricht man ja auch vor allem von digitaler Souveränität, oder? Dass es über mehrere Anbieter verteilt ist oder auf mehrere Anbieter verteilt ist und nicht nur quasi in einem oder auf einen Anbieter eigentlich fokussiert ist oder angewiesen ist, weil wenn dieser irgendeinen Bug oder irgendwie ausfällt, dann ist die Unternehmung stillgelegt, ja. Wie siehst du oder wie ist deiner Erfahrung nach die digitale Kompetenz abzudecken? Wenn wir ja einen Prozess neu definieren, dann müssen wir ja auch die Kompetenzen der Mitarbeitenden berücksichtigen, weil diese sind ja die, die den Prozess dann sich an den neuen Prozess, an den Soll-Prozess halten sollen. Wie nehmen wir diese Mitarbeiter mit?
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wenn man ein neues System hat, dann muss man die Mitarbeiter natürlich auch schulen. Und habe vor kurzem auch mit einem Head of Center of Excellence gesprochen und er hat so schön gesagt, aus Unsicherheit entstehen immer Ängste und die Ängste sind dann eben schwer zu entkräftigen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man am Anfang schon ganz klar sagt, was hat man überhaupt vor? Wie verändert sich dann dadurch auch euer zukünftiger Job? Weil meistens ist es ja nicht so, dass sie keine Veränderung wollen, sondern die Mitarbeiter können sich noch nicht vorstellen, wie der Sollprozess mit dem neuen IT-System sein wird, um das Ziel, das sie gerade mit dem Ease-Prozess erreichen, dann auch erreichen werden. Das heißt, sie können sich noch einfach nicht vorstellen. Und deswegen ist es essentiell, da auch die Mitarbeiter klar von Anfang an mit einzubinden, zu sagen, okay, das haben wir vor, so wird es für euch sein. Dann wissen sie schon, okay, passt, das kommt auf mich zu. Und dann ist es soweit und ich kann ja nicht einfach, wenn ich ein Auto kaufe, macht auch wenig Sinn, wenn ich sage, das sind die Schlüssel, let's go. Aber es ist vielleicht ein super modernes Auto, wo viel Software drinnen ist, wo unterschiedlichste Funktionen drinnen sind und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Ich weiß nicht mal, wie ich starte und deswegen ist es so wichtig, dass man auch sagt, okay, ich schule dich jetzt ein im neuen Prozess, dass du dann auch gut damit arbeiten kannst mit dem neuen System. Deswegen ist es essentiell. Und auch da die Mitarbeiter regelmäßig weiterzuentwickeln, bezogen auf neue Themen. Weil wenn man sagt, okay, wir bringen jetzt das Thema KI in das Unternehmen rein, auch da mal die Personen abzuholen. Wir haben jetzt da das neue Thema, wir machen schon ein paar Sachen. Wir haben noch ein paar Ideen, dass wir auch zum Beispiel in eure Bereiche reingehen. Aber das und das ist schon möglich. Das haben wir da gemacht. Die Erfolge haben wir schon intern erzielt. Und das führt natürlich auch dazu, wenn man über diese Erfolge wieder spricht, dass die Personen, die jetzt noch nicht davon betroffen sind, drüber nachdenken können, was wären denn passende Use Cases für diese Technologie oder ich bringe ein paar Ideen ein und vielleicht ist es ja eine passende Idee. Und das hilft natürlich auch wieder den gesamten Unternehmen, da schneller voranzukommen, weil ich so quasi eine Aufwärtsspirale baue und die Mitarbeiter selber schon Use Cases vorschlagen, Ideen einbringen. Und noch besser, wenn die Idee dann am Ende umgesetzt wird, dann hat man dazu beigetragen, dass das Unternehmen besser geworden ist. Und man fühlt sich als Mitarbeiter auch schon besser, weil man dazu eben selber beigetragen hat.
Ja, ganz genau. Und das hast du ja zu einem früheren Zeitpunkt auch schon erwähnt, dass man die Mitarbeitenden in den Prozess involvieren soll. Oder? Das führt natürlich für diese, die involviert werden, dazu, dass sie hinter dem Projekt oder dem Vorhaben stehen und quasi wie als Leader in die Organisation reingehen und quasi, ich sage es jetzt mal so, als Key-User auch fungieren. Das sind ja die Personen, die das Ganze mitgestaltet haben und quasi es nach Wasserfall wird das heruntergebrochen, oder? Ich meine, in einer Veränderung stellen wir uns immer diese Frage, was heißt das für mich? Also was hat dieses Tool, diese Veränderung, diese Anpassung, das kann eine Reorganisation sein, ein neuer Prozess, was heißt das für mich? Oder? Und ganz wenn genau. Ich Angst mit, also wenn die Antwort Angst ist, dann ist das eine Negativspirale. Aber wenn man das so kommunizieren und rüberbringen, übermitteln kann, dass es einen Mehrwert generiert, einerseits für die Person, aber auch für die Unternehmung, dann ist das das Beste, was man daraus erzielen oder ableiten kann. Ja.
Es gibt ja aus der Verhaltenspsychologie das sogenannte IKEA-Prinzip. Und das IKEA-Prinzip, also Möbelverkäuferhersteller, okay. Das besagt ja, dass man einer Sache, die man selber baut, einen höheren Wert beimisst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kasten einkaufe und den komplett auflasse von einem Dienstleister, dann bin ich zufrieden, weil mein Kasten steht da. Aber ich messe einer Sache einen höheren Wert bei, wenn ich zum Beispiel diesen Kasten mit meinem eigenen Werkzeug, mit meinen eigenen Fähigkeiten, mit meiner eigenen Zeit selber aufgebaut habe. Das heißt, wenn ich dann am Ende vielleicht sagen würde, Kasten A von anderen aufgestellt, Kasten B von mir aufgestellt, was würde ich zu welchem Preis verkaufen? Dann hat man herausgefunden, dass eben der zweite, der von mir aufgestellt worden ist, den würde ich zu einem höheren Preis verkaufen als der erste Kasten. Und das Prinzip dahinter ist eben, man war in den Gestaltungsprozess, in den Aufbauprozess komplett involviert und hat eben die eigenen Fähigkeiten, die eigene Zeit eingebracht und deswegen hat man da so eine Art Beziehung eben aufgebaut zu diesem Gegenstand. Und das Gleiche ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software einführe, wenn ich ein Projekt gemeinsam im Team im Unternehmen umsetze. Das heißt, wenn ich da ein Teil davon bin, wenn ich meine Idee eingebracht habe, wenn diese Idee dann eingeflochten wird in das Projekt, in die Umsetzung und ich dann wieder Feedback geben kann, wie ich die Umsetzung finde, die Umsetzung dann final ist und ich damit arbeiten kann, dann bin ich stolz darauf, dass ich da ein Teil davon war und dass ich dazu beitragen konnte.
Das ist in dem Fall auch der, oder ein, kann eine Erklärung sein, wieso, dass gewisse Inhaber, die das Unternehmen verkaufen möchten, einen anderen Wert für die Unternehmung sehen, wie sie in der Realität ist, gemäß absolut. Unternehmensbewertung.
Das ist genau, was dahinter steckt.
Okay, das habe ich noch nie gehört, dieser Case oder beziehungsweise dieser psychologische Aspekt. Okay. Ja, Christoph, wenn wir ein paar Ratschläge für die Zuhörerinnen und Zuhörer geben möchten. Ich meine, die ganze Folge ist voller Ratschläge, aber sollte jemand nur den letzten Part des Podcasts hören, welche, sagen wir mal, 2 oder 3 Schritte würdest du jedem empfehlen, sich einmal zu hinterfragen, um den ersten Schritt in die ganze Automatisierung zu machen?
Der erste Schritt ist definitiv, sich bewusst werden, wie wichtig das Thema Prozesse ist. Wir sprechen nicht über Prozessautomatisierung, sondern generell Prozesse. Sich dafür die Zeit zu nehmen und die Sachen, die man im Unternehmen schon hat, zu hinterfragen, weil nur weil etwas in den letzten Jahren gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass es genauso noch Sinn macht oder dass es zukünftig noch Sinn macht. Weil die ganzen Werkzeuge, wo wir heute auch kurz darüber gesprochen haben, haben sich in den letzten Jahren stark verändert und es macht einfach wenig Sinn, dass ich mit den Werkzeugen aus der Steinzeit arbeite, wenn ich Werkzeuge habe, die mein Leben einfach leichter machen. Deswegen der erste Ratschlag ist, das Thema Prozesse wirklich ernst zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, sich damit zu befassen, auch wenn es oft ein vielleicht unsexy Thema ist, es bringt am Ende extrem viel und darauf baut alles auf.
Darf ich noch kurz eine Frage stellen? Wenn man von Prozesse aufnehmen sprechen, wenn wir davon sprechen, würdest du sagen, müssen es mehrere A4-Seiten sein oder sollte der Prozess auf einer A4-Seite passen?
Ich würde sagen, nicht übertreiben, sondern auch da das Prinzip anwenden, dass man sagt, sich auf das Wesentliche beschränken, dass man schnell vorankommt und jetzt keine Doktorarbeit draus zu machen. Gilt auch für Thema Strategie etc. Man sollte nicht zu sehr in die Planung verfallen, sondern auch schnell in die Umsetzung gehen. Und der zweite Ratschlag, den ich noch mitgeben möchte, ist, dass man sich auch mit anderen Unternehmen aus anderen Branchen, aus der gleichen Branche, austauscht. Weil man denkt oft, man ist gut unterwegs oder man ist gut aufgestellt, aber wenn man mit anderen Unternehmen spricht, kommt man oft schnell drauf, entweder gut, wir sind gut aufgestellt, super, guten Job gemacht, aber oft kommt man auch auf Ideen, auf neue Ansätze, auf neue Perspektiven, so wie du es auch zum Beispiel in deinem Podcast machst, dass du sagst, ich spreche mit anderen Personen, hol da ihre Erfahrungen ein und viele andere können wieder davon lernen. Ähnlich wie ich es auch in meinem Podcast mache, dass ich mit vielen Unternehmen oder mit vielen Personen aus unterschiedlichsten Unternehmen spreche, um da genau herauszuarbeiten, was machen jetzt genau die Unternehmen anders, die schneller vorankommen als die anderen. Und das ist klar mein zweiter Ratschlag, dass man sagt, auf andere zuzugehen, egal ob das Events sind, ob das irgendwie virtuell mal in Kontakt aufgenommen wird, um da einen virtuellen Austausch zu machen. Es ist super wichtig, da sich konstant auszutauschen, fachlich, aber auch mit Personen, die vielleicht mal von einer komplett anderen Ecke kommen.
Christoph, danke vielmals für diese Ratschläge. Wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie erfahren sie mehr von dir?
Von mir erfahren sie definitiv mehr, wenn sie zum Beispiel mal bei meinem Podcast vorbeischauen. So wie du schon angesprochen hast, ich mache eben wöchentlich eine Folge zu allen Themen rund um Prozessautomatisierung, so wie jetzt mein zweiter Ratschlag war. war auch mein Hintergedanke beim Podcast, dass einfach wir mit unterschiedlichen Personen aus allen möglichen Branchen, aus thematisch unterschiedlichen Level, C-Level, Head of Center of Excellence, Anwender über das ganze Thema Prozessautomatisierung diskutieren und so viel wie möglich Insights rausgeben, Best Practices und Tipps rausgehen, dass eben andere davon profitieren. Und da kann man natürlich vorbeischauen oder mich einfach auf LinkedIn zum Beispiel anschreiben. Wenn man eine Frage hat, antworte ich natürlich immer super gerne.
Ja, also ich muss auch hier wirklich auch mitteilen, Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier jetzt gerade zuhören, dass ich den Podcast von Christoph sehr empfehlen kann. Und ja, auch über LinkedIn bist du gut erreichbar. Wir haben uns ja so kennengelernt und du hast sehr spannende Gäste auch. Und ich bin dankbar und froh, dass du dir die Zeit genommen hast für die Teilnahme an meinem Podcast oder in meinem Podcast, auch wenn er auf Hochdeutsch ist, ein bisschen ungewöhnlich für gewisse treue Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ja, ich denke, wir haben es gut gemeistert mit unserem Schweizer Hochdeutsch und österreichischer Hochdeutsch.
Ich glaube auch. Ja. Bin natürlich Feedback gespannt, aber hat Spaß gemacht.
Genau, also dem kann ich nur zustimmen. Möchtest du noch irgendetwas den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben als Abschluss?
Anfangen ist wichtiger als alles tot zu denken. Deswegen wichtig, das, was man gehört hat, wenn man heute zum Beispiel aus unserer Folge nur einen Tipp mitnimmt, dass man den auch wirklich umsetzt. Und man wird dann überrascht sein, wenn man die Dinge wirklich umsetzt, was am Ende rauskommen kann.
Gut, Christoph, danke vielmals für deine Zeit nochmals. Hat Spaß gemacht und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
Stefano, danke nochmals für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao, ciao.